Mama la Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mama la Papp. Heute habe ich zwei Gäste, und zwar Maria Bellinger und Professor Norbert Schneider. Und die beiden haben ein Buch geschrieben. Mut tut gut, heißt es. Es geht, würde ich sagen, um Helikopter und um Serviceeltern, um Eltern, die ihren Kindern das Leben immer erleichtern wollen. Korrigieren Sie mich gleich, wenn Sie anderer Meinung sind. Aber das ist gar nicht gut, meinen Sie beide. Und ich würde gleich gerne ein Beispiel erzählen, aber erstmal freue ich mich, dass wir die Zeit gefunden haben.
Ja, hallo. Wir freuen uns auch, dass wir hier mit Ihnen sprechen können. Wir schreiben, vielleicht will ich das gleich als Antwort sagen, tatsächlich nicht nur über die Eltern, die Sie angesprochen haben, sondern wir schreiben eigentlich schon über alle Eltern. Natürlich auch über diese Eltern, aber die Frage, warum haben wir das Buch eigentlich geschrieben, die würde ich vielleicht selber gestellt so beantworten. Es gibt seit Jahren relativ zahlreiche wissenschaftliche Befunde mit dem immer ähnlichen Ergebnis. In kaum einem anderen Land dieser Welt gibt es einen so hohen Anteil an Eltern, die gestresst sind, die verunsichert sind, die sich überfordert fühlen. Und uns hat die Frage beschäftigt, stimmt das? Warum ist das so? Was kann man tun?
Das heißt, da direkt eine Nachfrage. In Deutschland sind die Eltern gestresster als in anderen Ländern, kann man das sagen?
Das kann man sagen. Und die international vergleichenden Studien, die ich kenne, die kommen letztlich zu dem Ergebnis, dass es ein Land gibt, wo die Situation in dieser Hinsicht noch viel, viel schlimmer ist. Das ist Südkorea, das Land mit der niedrigsten Geburtenrate weltweit. Und dann kommt Deutschland mit einer der niedrigsten Geburtenraten in Europa. Also da sehen wir dann auch einen Zusammenhang letztlich.
Da könnte man dann auch noch weiter überlegen, also in Ländern, wo es auch mehr Kinder gibt, also mehr Stressfaktoren vielleicht, kommen die Eltern oder scheinen die Eltern aber trotzdem irgendwie besser klarzukommen. Woran liegt das denn?
Mehr Kinder bedeutet nicht unbedingt mehr Stress. Also Geschwisterkinder beschäftigen sich im Zweifel miteinander da sehen wir keinen linearen Zusammenhang. Je mehr Kinder, desto mehr Arbeit oder Belastung. Das Problem ist eher, dass wir im Prinzip eine Tendenz haben, dass die Menschen ja nur noch ein oder zwei Kinder haben. Familien mit drei oder mehr Kindern sind selten und nehmen tendenziell eher ab. Und dass man in diese Kinder wahnsinnig viel investiert. Zeit, Geld, Emotion und was sonst noch. Und damit die Kinder nicht mehr einfach so nebenher laufen, sondern immer mehr in den Mittelpunkt des Lebens rücken. Und damit entsteht, das ist eine Quelle, warum Stress entsteht.
Ich denke, dass viele Eltern jetzt sagen würden, das ist doch gut, dass ich mich so auf mein Kind oder meine beiden Kinder konzentriere. Ich gebe die Energie, die ich habe, und noch mehr. Und das muss doch eigentlich besser sein, wenn ich mich da so fokussiere. Warum ist das nicht unbedingt besser?
Ja, hallo auch von mir. Ob das besser ist oder nicht, das entscheiden letztendlich die Eltern selbst und ihre innere Haltung dazu. Also solange Eltern das Gefühl haben, ihr Investment ist ein gutes, ein sinnvolles, ein zielführendes, eines, das sie und die Kinder und die Familie zusammen weiterbringt, haben sie in der Regel nicht so viel Stress. Stress entsteht ja aus einem Missverhältnis zwischen den Ansprüchen und der Realität und dem, wie ich dieses Missverhältnis bewerte. Und wenn ich sage, ich mache mir so wahnsinnig viel Mühe mit meinem Kind und trotzdem läuft in der Kita alles anders, als ich das möchte, oder trotzdem ist es in der Schule schwierig, oder trotzdem ist das Schulgebäude so marode, oder trotzdem sind die Lehrer so schlecht oder die Noten oder was, dann komme ich in eine Situation, wo ich Stress erlebe, weil ich mich als Elternteil hilflos erlebe. Also ich tue mein Bestes, ich investiere sehr viel, aber das Ergebnis ist nach meinen Maßstäben nicht gut. Und da schauen wir in unserem Buch auch ein bisschen auf die Maßstäbe. Also wie hoch muss ich denn die Messlatte hängen und wann bin ich denn eigentlich zufrieden mit dem Ergebnis meines Investments?
Bevor wir zu Lösungen kommen oder zu möglichen Hilfen für Eltern, würde ich gerne ein Beispiel erzählen. Es ist vielleicht ein praktisches Beispiel, vielleicht haben Sie gleich noch andere. Aber ich habe aus meinem Leben, ich habe zwei Töchter, gerade ein aktuelles Beispiel, wo mein Mann und ich uns sehr unterschiedlich in derselben Situation verhalten haben. Und ich glaube, man kann es definitiv auf jeden Fall unterschiedlich auch bewerten. Meine junge Tochter, die ist jetzt in der zweiten Klasse, die haben jetzt iPads bekommen. Und es gibt immer einmal in der Woche diesen sogenannten iPad-Tag. Da müssen die iPads geladen, zur Schule mitgenommen werden. Meine Tochter hat das vergessen. Und mein Mann war an diesem Tag, hat das gemerkt und hat gesagt, ach, alles klar, nehme ich. Ich schaffe das noch, ich bringe es ihr mal eben zur Schule, dann hat sie das gleich für ihre Stunde. So, das war Tag 1. Ein paar Wochen später ist das wieder passiert. Da habe ich es gemerkt. Und mir war die Zeit knapp. Und ich habe so mit mir gerungen, was mache ich? Bringe ich ihr das jetzt? Na, hat mein Mann ja auch gemacht. Aber dann habe ich mir überlegt, nee, ich lasse das und sie soll mal später erzählen, wie es ohne iPad war. Ne? Aber das war, ich würde wirklich jetzt ehrlich sagen, das war Bequemlichkeit. Ne? Ich habe mir gedacht, nee, diesen Umweg mache ich jetzt nicht noch, ich muss auch zur Arbeit. Jetzt würde ich gerne Ihre Meinung dazu hören. Serviceeltern in Anführungsstrichen, was war denn jetzt so die bessere Reaktion?
Auch da würde ich sagen, es kommt auf ihr Erziehungsziel an. Ja, wenn ihr Erziehungsziel ist, dass ihre Tochter jederzeit und immer zufrieden ist, sich gut versorgt und gut unterstützt fühlt, dann müssen sie den Umweg in Kauf nehmen und müssen es vorbeibringen. Wenn ihr Erziehungsziel ist, dass ihre Tochter Selbstverantwortung und auch das Übernehmen von Aufgaben, die sie in ihrem Alter in der zweiten Klasse eigentlich übernehmen könnte oder mit Unterstützung, vielleicht eine Erinnerung am Tag vorher übernehmen könnte, dann würde ich sagen, haben sie das richtig gemacht, dass sie es ihr nicht bringen und dass sie ihr die Erfahrung erlauben, wie das ist, wenn ich was vergessen habe. Ja, und vielleicht hilft diese Erfahrung, dass das blöd ist, weil die anderen können alle mitarbeiten und sie muss mit jemand eins teilen oder fühlt sich da ausgeschlossen oder so, dass diese Erfahrung reflektiert und gemeinsam überlegt, was können wir daraus lernen, dass du es jetzt schon zweimal vergessen hast, wie können wir das sicherstellen, dass du dran denkst, wie kannst du mithelfen und so weiter, dass sie da eher lernt, vielleicht an ihre Sachen zu denken.
Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass es keine einfache Antwort gibt und dass es keine eindeutige Antwort gibt, sondern dass die Situation ambivalent ist und irgendwie auch kompliziert. Und ich kann es nur bestätigen, was Maria gesagt hat. Entscheidend ist, dass man die eine oder die andere Variante oder vielleicht auch beide mit dem Kind kurz reflektiert und die Ursachen und Folgen und was hast du eigentlich erlebt, wie ging es dir bei dem einen oder anderen, irgendwie reflektiert, damit man einfach weiterkommt und nicht in einen Automatismus verfällt, wie immer er aussieht, mein Kind hat das Ding vergessen, ich muss jetzt schnell es ihr noch hinterher tragen und das unreflektiert immer tue, dann glaube ich, ist man auf dem Holzweg.
Interessant, ja. Ich habe auch gedacht, also dann am Tag, Mist, wie wird es ihr gegangen sein? Es war letztendlich gar nicht schlimm. Sie musste dann andere Aufgaben machen, ohne iPad halt. Und sie war auch nicht, wie soll ich das sagen, enttäuscht oder traurig so. Ich bin jetzt mal in der Zukunft gespannt, was es bedeutet für die nächsten iPad-Dienstage. Aber tatsächlich auch, Frau Bellinger, habe ich mir eben gedacht, nee, ich habe mein Gewissen so ein bisschen beruhigt. Ich lasse sie diese Erfahrung machen. So, ne? Ich könnte sie verhindern, diese Erfahrung, aber ich lasse sie machen. Und ist das vielleicht grundsätzlich so eine Sache, wo Eltern ruhig mutiger sein dürfen, in Anführungsstrichen, oder sagen dürfen, ich beobachte das jetzt mal, ich lasse das mal, ich versuche nicht immer zu optimieren, zu verbessern. Ist das etwas Grundsätzliches, was Sie sehen oder herausgefunden haben, was wir deutschen Eltern öfter haben?
Also wir glauben ja. Und wir glauben, dass Eltern in Teilen wirklich die Frustrationstoleranz oder die Resilienz, die Widerstandsfähigkeit ihrer Kinder systematisch unterschätzen. Und das einfachste oder anschaulichste Beispiel dafür ist, wenn Kinder laufen lernen. Ja, wenn Kinder keine Frustrationstoleranz hätten, dann würden sie nach dem fünften Mal hinfallen nie wieder aufstehen. Ja, dann würden sie sagen, ich bleibe sitzen oder ich will getragen werden. Aber dieser Drang, die Welt zu erkunden und sich aufzumachen und aufzustehen und das Krabbeln eben eine Stufe höher zu verlagern und sich den Raum zu erkunden und die Dinge aus dem Regal holen zu können, das ist so eine starke innere Motivation, dass die 100-mal hinfallen können und immer wieder aufstehen, so lange, bis es klappt und so lange, bis sie dann vielleicht auch über einen schmalen Weg balancieren können oder auf einer Mauer langlaufen. Also jedes Kind, das ich kenne, will auf eine Mauer rauf und will da langlaufen, weil das schwieriger ist, das Gleichgewicht zu halten und so. Und diese innere, intrinsische Motivation, die glauben wir, wird bei manchen Kindern zumindest möglicherweise dadurch beeinträchtigt, wenn Eltern zu oft sagen, lass mal, das kannst du noch nicht oder ich zeig dir das oder ich mache das für dich oder ich hol dir das runter und so weiter.
War das, weiß ich nicht, vor ein, zwei Generationen noch anders? Hat man die Kinder da mehr machen lassen? Also wenn ich an meine eigene Kindheit denke, meine Oma, die mich so mit aufgezogen hat, weil meine Eltern viel arbeiten waren, die war sehr, habe ich als sehr übervorsichtig auch in Erinnerung. Die wollte immer nicht, dass mir was passiert etc. Ich kann das jetzt aus meiner Kindheit nicht so wirklich sagen, aber wenn ich überlege, wie meine Eltern aufgewachsen sind oder so, da waren ja ganz andere Pflichten. Also da hat meine Mutter hat ihre Schwester in die Kita selber gebracht, zu Fuß sozusagen, ja. Und das war bestimmt über eine halbe Stunde der Weg. Also wenn ich daran so denke, war das früher anders? Hat man früher das gar nicht so drüber nachgedacht oder das einfach den Kindern früher größere Pflichten gegeben oder sie einfach da auch autonomer sein lassen?
Wir haben einen schönen Begriff gelernt. In einem unserer Interviews hat uns eine Lehrerin gesagt, sie erlebt es so, dass die Kinder heute fast keine erwachsenen oder elternfreien Zeiten mehr haben. Und ich glaube, das ist ein wesentlicher Unterschied zu früher. Ja, also dass gerade ältere Kinder, sagen wir mal, ab 6, 8 Jahren in früheren Zeiten einfach häufiger ohne Aufsicht, ohne Programm, ohne Hort, Erziehung, Babysitter, Erwachsene in der Nähe waren, ja, und mehr Räume hatten, das zu erkunden.
Und also ich denke schon, dass die Veränderung in der Form, wie Sie das gesagt haben, zu beschreiben ist. Aber natürlich ja die Vielfalt da ist. Also wenn Sie sagen, Sie sind jetzt bei einer überbehütenden Großmutter aufgewachsen, dann wird es so gewesen sein, aber das ist ja kein Indikator dafür, dass man damals noch weniger stark oder mehr kontrolliert hat. Aber wenn man sich sozusagen die Generationen der letzten 50, 60 Jahre vorstellt, dann muss man, glaube ich, schon sagen, dass Kinder heute immer stärker kontrolliert werden, immer stärker beobachtet werden, dass die Eltern immer mehr Angst haben, es könnte ihnen was passieren, weil das Narrativ ist ja, das Kind ist verletzlich, das Kind ist schutzbedürftig, das Kind ist bedroht. Und dadurch generiert sich sozusagen so ein Prozess, sich selbst verstärkend letztlich. Und gleichzeitig wissen wir aber, wenn wir empirische Studien sehen, noch nie ging es den Kindern so gut wie heute. Und diese Widersprüchlichkeiten, die wollen wir in dem Buch auch ein Stück weit sichtbar machen und auch sagen, Leute, ihr geht von falschen Voraussetzungen aus oder ihr lasst euch von falschen Narrativen leiten. Das ist unser relativ wichtiges Anliegen und wir sind eben auch der Überzeugung, dass Kinder, so wie diese, wir nennen das soziale Konstruktion der sozialen Figur Kind heute ist, also verletzlich, bedroht, schutzbedürftig und unschuldig, dass das eigentlich dem Kind nicht angemessen ist, weil Kinder viel robuster sind und viel widerstandsfähiger sind und viel egoistischer sind, als wir sie heute sein lassen. Und wenn wir den Kindern mehr Raum geben, dann haben wir in der Regel auch weniger Stress. Das ist so der Zusammenhang, den wir sehen. Je mehr wir uns einmischen, je mehr wir kontrollieren, je mehr wir uns beteiligen am kindlichen Leben, umso mehr Zeit brauchen wir und umso größer ist die Zeitknappheit.
In diesem Zusammenhang habe ich letztens auch, oder bin ich über eine Aussage einer Studie gestoßen, die auch so ein bisschen beängstigend ist und die da sehr gut zu passt, was Sie gerade sagen, Herr Schneider. Man hat Jugendliche befragt oder Kinder und Jugendliche befragt zum Thema, da ging es grob ums Thema Mediennutzung, also Konsum von Medienzeit am Handy, am iPad, am Computer, im Internet. Und der Hauptgrund, warum Kinder gesagt haben, ich mache das gerne, ich verbringe gerne Zeit online, war, weil sie dort nicht reguliert werden von ihren Eltern, weil sie einfach machen können. was natürlich andere Gefahren birgt, weil das ist ein Raum, ne? Also da kann man gute Sachen finden und schlechte. Aber da wird man in Ruhe gelassen, in Anführungsstrichen. Da ist meine Straße, wo ich einfach mal rumlaufen kann oder mal experimentieren kann oder mein alter Hinterhof, wo ich gucken kann. Das ist jetzt oft anscheinend digital. Und wenn wir jetzt an gestresste Eltern denken, man kann ja nicht wirklich nicht jeden Recherchepunkt, jedes, keine Ahnung, Online-Spiel supervisen sozusagen. Da lässt man die Kinder oder da nimmt man sich dann auch, oder das ist ja auch so ein Geben und Nehmen, dann, ne, sollen sie sich mal damit beschäftigen. Also was müssten wir eigentlich in der analogen Welt mehr für unsere Kinder eröffnen, dass sie dort autonom sein können und sich ausprobieren können?
Ja, vielleicht noch ein Wort zu dem, was Sie davor gesagt haben. Das ist wahr, das sehen wir ähnlich, dass die Beschäftigung mit sozialen Medien im weitesten Sinne und Online-Spielen oder was immer das ist, tatsächlich überwiegend noch elternfreie oder erwachsenenfreie Zonen sind. Das muss man im Prinzip vor die Klammer ziehen, weil wir sozusagen das, was wir gesagt haben, betrifft im Wesentlichen schon die reale, die analoge Welt. Das ist, denke ich, der Punkt. Und man muss auch sagen, es gibt natürlich schon auch einen nennenswert großen Anteil von Kindern, das haben wir auch gesehen, in vielen Interviews auch gehört, die sich selbst überlassen sind. Also wo sich die Eltern wirklich weitgehend rausziehen, wo sie sich nicht mehr um die Kinder kümmern. Diese Vielfalt schwingt immer im Hintergrund mit, aber der Mainstream, mit dem wir uns beschäftigen, der kennzeichnet das, was wir gesagt haben. Viel Kontrolle, weniger Erwachsenenfreizeit. Und zur Frage, da kann vielleicht Maria was dazu sagen als Antwort.
Ja, also wir sehen zum einen so eine Art Pseudo-Sicherheit bei den Eltern, wenn sie ihre Kinder im Nachbarzimmer mit einem Tablet oder einem für in Ordnung befundenen Spiel beschäftigt wissen. Ja, weil sie dann das Gefühl haben, ja, die sind ja da, die fallen nicht vom Baum oder die werden nicht vom Auto überfahren, sondern die sind sicher und safe in der Wohnung und beschäftigen sich mit den Dingen. Und da glaube ich tatsächlich, da sind Kinder natürlich sehr experimentierfreudig und einfallsreich. Und wenn wir zum Beispiel sehen, wie Kinder auch eingerichtete Sperren am PC, am Tablet, am Handy umgehen, wie sie Zeitsperren oder Zeitkontingente, die ihnen zur Verfügung stehen, trickreich umgehen können und solche Dinge, wie wirklich ganz junge Kinder auf Pornoseiten, auf Seiten mit Gewalt, die völlig ungeeignet sind für kindliche Konsumdinge, landen, dann glauben wir, dass interessanterweise diese virtuellen Gefahren gegenüber den Gefahren der realen Außenwelt von Eltern vielfach unterschätzt werden. Im Sinne von, das Kind sitzt da, ich weiß, wo es ist, es passiert nichts. Ja? Und insofern, ich bin völlig bei Ihnen, als Elternteil kann man das nicht alles kontrollieren. Man bräuchte die doppelte Zeit, die man hat, um jeden Klick und jede Seite nachzuvollziehen. Und deswegen ist eine Möglichkeit, die wir auch diskutieren, zu sagen, okay, schaut, wo ihr als Familie tatsächlich auch medienfreie Zeiten miteinander verbringen könnt. Ja, gibt es einen Sport, gibt es eine Außenaktivität, gibt es Musik, gibt es andere Formen von Freizeitgestaltung, die sich irgendwie miteinander ohne diese Medien finden lassen und an denen alle so ein bisschen Spaß haben.
Ich glaube, dieser Medienkonsum, da habe ich auch letztens, ich glaube, eine Studie der Körperstiftung gelesen. Im Moment scheint das größte Problem oder die größten Sorgen, die sich Eltern machen, ist der Medienkonsum der Kinder. Nicht mehr schlechte Noten, das war früher mal Nummer eins, sondern wirklich das größte Problem ist, mein Kind oder die Sorge ist, mein Kind ist viel zu lange im Netz oder auf den sozialen Medien oder in einem Computerspiel und was guckt es da? Das ist so die größte Sorge. Und ich glaube, da sprechen wir auch jedem Elternteil heutzutage aus dem Herzen und ich bin mir auch selber, ich bin so gespannt, wo die Reise so hingeht, aber ich versuche, also ich sehe einen großen Teil meines Mutterseins sozusagen, dass ich meine Töchter aufmerksam mache darauf. Also guckt mal, die Leute gehen über die Straße, die gucken auf ihr Handy, die gucken gar nicht, was mit der Ampel ist oder den Autos. Also ich mache ganz viel so, ich versuche ganz viel auf ganz viel aufmerksam zu machen. Oder wenn wir jetzt in Italien, wir waren jetzt im Urlaub, da habe ich es so nicht gesehen, aber ich habe schon auch mal Urlaube erlebt, wo in einem Restaurant wirklich die ganze Familie aufs Essen gewartet hat, also vier Leute und alle gucken in ein eigenes Handy. Frage ich mich, warum machen die denn das zusammen so, ne? Also und bei uns zu Hause ist auch natürlich, haben wir kein Handy beim Essen und wir freuen uns auf gemeinsame Essen und reden ganz viel und versuchen auch, ganz viel analoge Sachen natürlich zu machen. So, also ich bin auch, ich selber zum Beispiel, mir macht ein Computerspiel persönlich auch nicht Spaß. Ich kenne auch Familien, die zusammen Twitch spielen oder PlayStation und so es auch genießen. Aber ich sehe einen, also das ist so wirklich so ein ständiges Thema, wo man versucht, aufmerksam zu machen, aber auch nicht zu nerven. Und natürlich ist es auch schön. Und dann wiederum beobachte ich unsere Welt auch als Mensch, aber auch als Journalist, einfach beobachtend gehe ich durch die Welt und denke, mein Gott, das kriegen wir doch nie wieder weg. Also dieses kleine Fernsehkästchen in der Hand, wo ich die ganze Welt Zugang habe, das müssen wir irgendwie integrieren, das geht nicht anders. Es ist aber schwer, finde ich.
Es hat eben eine unheimliche Verführung, ja, und ich glaube, dass also ein ganz elementarer Grundsatz vielleicht in der Erziehung von Kindern, würde ich sagen, ist der, dass Kinder nicht das tun, was wir sagen, sondern die tun das, was wir machen. Und Kinder wachsen auf und sehen den ganzen Tag Erwachsene, die ein Handy oder ein Tablet oder ein PC vor sich haben und damit befasst sind. Und sie sehen das ja schon im Kinderwagen. Also wenn ich durch Berlin gehe, jeder zweite Elternteil, der einen Kinderwagen schiebt, hat am Griff eine Halterung für sein Handy oder telefoniert. Und ich wachse damit auf als Säugling, als Kleinkind und sehe, okay, das scheint was ganz Spannendes zu sein für die Großen und natürlich will ich das haben. Ja, und dann kommt diese Motivation auch, will ich auch. Und dann setzt Erziehung ein.
Ne? Ja, und dann kommt natürlich auch noch hinzu, dass doch ein relativ großer Teil der Eltern das als willkommene Gelegenheit sieht, den Kindern Tablet zu geben. Wenn ich im Zug sitze, sehe ich das ganz oft. Man setzt das Kind vor dieses Gerät und dann hat man erstmal ein paar Stunden seine Ruhe. Aber zu dem, was Sie davor gesagt haben, geht es jemals wieder weg? Also ich kann mich zum Beispiel sehr gut an die Diskussionen erinnern, die wir vor 50 Jahren geführt haben, als das Fernsehen flächendeckend sich ausgebreitet hat. Die Menschen und vor allem die jungen Menschen werden sich nie wieder vom Fernsehapparat lösen. Wer guckt heute noch Fernsehen von den Jungen? Also insofern würde ich sagen, auch diese Handynutzung ist etwas, was ihre Zeit hat, nämlich jetzt. In 10 Jahren mag das komplett anders aussehen. Und jetzt irgendwo in einem Online-Medium habe ich gestern gelesen, ist Social Media am Ende. Also die Nutzungszahlen von TikTok und Instagram sinken derzeit, also gerade auch bei den jungen Leuten. Und insofern, also was ich als Soziologe in langen Jahrzehnten wissenschaftlicher Befassung gelernt habe, ist, Wandel ist immer irgendwie in Wellen und es gibt keine linearen Entwicklungen, die irgendwann im Desaster enden. Und deswegen muss man auch das mit dieser Social Media oder dieser Handynutzung kritisch sehen, aber man darf es auch nicht übermäßig katastrophisieren.
Ich denke auch zum Beispiel, also wenn man jetzt ans Familienleben denkt, dass wirklich diese analogen Sachen einfach so eine andere Qualität auch haben. Ich werde niemals, glaube ich, mit 80 irgendwann denken, ach, das war so ein schöner Tag, da habe ich so viel TikTok geguckt oder so viel Instagram oder sowas. Da werde ich mich nie dran erinnern, weil das hat, glaube ich, keinen Wert. Aber ich werde mich erinnern, keine Ahnung, als wir in den Zug gestiegen sind und wir sind an der falschen Station ausgekommen, weil es der falsche Zug war. Und was wir dann gemacht haben, um wieder an ihren richtigen Ort zu kommen oder so, ja. Oder ich werde mich erinnern an den tollen Nachmittag, wo unsere Eltern nicht wussten, dass wir auf dem Schrottplatz da unterwegs sind oder was wir für Schätze gefunden haben oder so. Das sind Sachen, glaube ich, an die man sich erinnert. Aber da kommen wir nochmal jetzt auf das Analoge, auf das echte Leben zu sprechen und auf Ihre Arbeit, die jetzt ja auch nochmal dazu führt oder ein Ergebnis ist, dass wir Eltern uns zu gestresst fühlen, weil wir uns zu sehr fokussieren beziehungsweise zu viel Energie vermeintlich gut gemeint in die Kinder stecken und in das Aufpassen. Was können wir machen, damit es den Eltern besser geht? Wie kann man das entstressen?
Also das ist eine schwierige Frage, ja, Punkt. Und ein Antwortversuch ist natürlich, das muss ein gesamtgesellschaftlicher, vielschichtiger Ansatz sein. Ja, da können einzelne Eltern natürlich in ihrem unmittelbaren Familienumfeld versuchen, was zu ändern. Aber große Stellschrauben, also zum Beispiel die Frage, wie viel Flexibilität habe ich als Mutter mit zwei kleinen Kindern an meinem Arbeitsplatz? Oder wie wird auch meine familiäre Care-Arbeit gesellschaftlich bewertet? Und auch, wie macht die sich in meiner beruflichen Karriere beispielsweise hinderlich oder vielleicht sogar förderlich bemerkbar? Das sind Fragen, die können natürlich einzelne Eltern nicht klären oder nicht beantworten, sondern da muss sich unsere Gesellschaft als Ganzes, da muss sich auch die Politik positionieren und muss sagen, was wollen wir? Wollen wir mehr erwerbstätige Frauen oder wollen wir entspanntere Familien? Und das sind wirklich Gretchenfragen. Ja, so, also das vor der Klammer. Und in der Klammer würde ich tatsächlich sagen, in der einzelnen Familie, da ist unser Ansatz an manchen Stellen so ein bisschen den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, okay, wenn die Zeit schon so knapp ist und wenn du selbst schon mit all den Dingen so am Rande bist, muss es dann auch noch sein, dass du noch 3 Nachmittagsveranstaltungen für dein Kind in den Wochenplan packst, damit es auch noch musikalische Frühforderungen und diesen Sport und jenen Sport und diese Geburtstagsfeier auch noch mit einem selbstgebastelten Geschenk. Oder wäre das eine Möglichkeit, da ein bisschen zurückzustehen? Ja, und zu gucken, oder was kann das Kind selbst, und es kann dann wirklich was selbst basteln und nicht was, was selbst gebastelt aussieht, mit dem ich 3 Stunden verbracht habe. Das wäre so ein Punkt.
Also wir sehen durchaus, dass Eltern einfach über ihre Lage reflektieren sollen. Und unser Buch hat ja nicht den Charakter eines Ratgebers. Wir kennen die Antworten nicht. Wir kennen Leitplanken und sagen, okay, also die sollte man tunlichst nicht verlassen. Aber innerhalb dieser Leitplanken sind die Menschen, glaube ich, aufgefordert, für ihre eigene Situation, für ihre eigene Persönlichkeit, für ihre eigenen Bedürfnisse Lösungen zu finden. Und wir wollen ein Stück weit die Leute ermuntern oder auch befähigen, dass sie kritisch über das allzu Selbstverständliche in ihrem Alltag nachdenken. Wo habe ich denn Stellschrauben, um Stress zu reduzieren? Wo kann ich denn was ändern? Und es sind oft Kleinigkeiten. Wir reden jetzt nicht von lebensverändernden Maßnahmen. Es sind oft Kleinigkeiten, die enormes Entlastungspotenzial haben. Und die sind uns wichtig. Und die sind natürlich in die vorhin erwähnten gesellschaftlichen Strukturen eingelagert. Aber da gibt es einen Interaktionszusammenhang. Ich kann natürlich sagen, okay, Kinderbetreuung, so wie sie jetzt ist, unterstützt mich und es ist gut, dass ich das nutzen kann, aber ich muss darauf vorbereitet sein, dass hin und wieder die Kita zu hat, weil Kinder krank sind, weil das Personal krank ist und dafür brauche ich einen Notfallplan und dann kann ich damit umgehen. Oder ich gehe in die Situation und sage, ich habe ein Recht auf einen Kindergartenplatz und damit will ich, dass mein Kind von 8 bis 17 Uhr jeden Tag verlässlich betreut wird und wehe, es gibt eine Störung, dann skandalisiere ich das, weil ich muss das Problem nicht lösen. Doch, ich muss es lösen. Und das ist genau sozusagen das Framing, also diese Alltagsrahmung, ist das eine Unterstützung, auf die ich mich irgendwie verlassen kann, ein Stück weit, aber die nimmt mir nicht die Hauptverantwortung ab oder schiebe ich die Verantwortung irgendwie zu und wenn was nicht funktioniert, dann habe ich kein Konzept und damit auf jeden Fall ein sehr großes Problem.
Ich hätte noch eine Nachfrage zu den Stellschrauben. Sie haben gesagt, es gibt kleine, es sind nicht lebensverändernde Maßnahmen, dass man jetzt irgendwie sagt, keine Ahnung, einer muss aufhören zu arbeiten oder so, sondern was sind das zum Beispiel? Gibt es da noch ein paar Beispiele? Was könnte Eltern helfen, gelassener zu sein und gleichzeitig den Kindern mehr Freiraum zu geben?
Also ich würde da gerne nochmal an Ihr Beispiel von vorhin anknüpfen. Ja, Sie haben eine Stellschraube gewählt. Sie haben gesagt, ich erlaube meiner Tochter die Erfahrung, ohne iPad an diesem Dienstag in der Schule zu sein. Und das sind solche kleinen Stellschrauben. Also wir haben ja auch so ein bisschen in unserem Buch geschrieben über Mental Load und die Frage, wie ist es denn eigentlich mit der Verantwortung in der Familie? Und Norbert hat auch viel Recherchen gemacht zu der Frage, wie entwickelt sich denn Familie nach dem ersten Kind? Also wie wird aus einem Paar ein Elternpaar? Und was verändert sich dann auch in der Beziehungs- und in der Rollendynamik? Und was wir in unseren Interviews gehört haben, wozu es aber auch viel wissenschaftliche Evidenz gibt, ist, dass die Frauen in den Familien zum überwiegenden Teil einfach diese Erziehungsverantwortung oder diese Verantwortung dafür, dass das Familienbusiness läuft, übernehmen. Das heißt, sie denken an die Turnschuhe und sie denken an den Kindergeburtstag und sie denken daran, dass dieses und jenes und so weiter. Und die Männer übernehmen dann schon einzelne Teile, also sie fahren das Kind hin oder holen es ab, aber dass das Ganze überhaupt in den Plan kommt und dass man dran denken muss, das behalten die Frauen häufig bei sich. Und gleichzeitig entsteht dann oft eine Unzufriedenheit damit. Und diese Unzufriedenheit drückt sich dann aus im Sinne von, wenn ich nicht an alles denke, dann funktioniert hier gar nichts. Ja, und dann kommt es auch zu Paarkonflikten auf der Ebene. Und da wäre zum Beispiel eine kleine Stellschraube, tatsächlich mit dem Partner, der Partnerin auszuhandeln, wer ist für was verantwortlich. Und diese Verantwortung dann auch beim anderen zu belassen. Das hat dann möglicherweise auch mal zur Folge, dass das Kind ohne Geschenk bei dem Kindergeburtstag auftritt, ja, oder dass es den Kindergeburtstag gar nicht erreicht oder dass es vielleicht nicht in dem Outfit, das ich selbst ausgewählt hätte, zu irgendeiner Veranstaltung reist. Aber das ist dann der Preis, den ich dafür zahlen muss. Und ich gewinne, wenn ich mich darauf einlassen kann, ein Stück innere Freiheit. Ja, weil an der Stelle dann der Partner oder die Partnerin sich kümmert und ich die Verantwortung auch tatsächlich teilen kann.
Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, aber ich kann natürlich auch das Investment steuern. Also mein Kind hat geputzt. Jetzt kann ich 4 Wochen vorher anfangen zu planen, zu organisieren und kann ein riesen Event daraus machen. Und ich lade 14 andere Kinder ein und fühle mich schon 14 Tage vorher gestresst und der Stress nimmt permanent zu. Oder ich gehe ganz gelassen ran und sage, okay, ich backe einen Kuchen, ich bereite 2, 3 Spiele vor und der Rest wird sich weisen. Und die Kinder haben in der Regel mehr Spaß bei der zweiten Lösung und ich habe keinen Stress und wenig Arbeit. Das wäre eine Stellschraube. Oder das klassische Beispiel, ja, immer mehr Eltern, alle kennen es, fahren ihre Kinder, Stichwort Elterntaxi, in die Schule, fluchen, schwitzen, stöhnen, haben Stress. Warum befähigen sie ihre Kinder nicht selber hinzugehen? Also in meiner Generation wäre kein Mensch auf die Idee gekommen, sein Kind in die Schule zu fahren. Und da war die Verkehrssicherheit noch deutlich niedriger als heute. Und dann kann ich sagen, okay, den Stress tue ich mir nicht mehr an. Ich gehe mit meinem Kind 5-mal den Schulweg und danach vertraue ich ihm und das kann ich selber. Und also das wären sehr einfache Beispiele. Je größer der Aufwand ist, je größer mein Optimierungsstreben, je größer mein Perfektionsdrang ist, umso mehr Stress mache ich mir selbst. Und dafür kann ich niemanden Dritten verantwortlich machen. Und wenn ich sage, ich muss das, was ich vorhin meinte, ich muss über meine Lage reflektieren, ich muss mich selber mal kritisch hinterfragen und dann sehen wir sehr viel Potenzial zu sagen, zu viel Perfektionsstreben, zu viel Optimierungsstreben ist für alle Beteiligten schädlich. Und es gab von David Winnicott Donald Winnicott vor vielen Jahrzehnten sozusagen dieses Konzept der Good Enough Mother oder Good Enough Parents. Die müssen nicht perfekt sein, die müssen ausreichend gut sein. Und das, glaube ich, kann man als Leitidee sehr gut sozusagen über diese Thematik schreiben.
Good Enough Parents, das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Herr Schneider, vielen Dank. Frau Bellinger, vielen Dank. Für den guten Teaser und das Appetithäppchen auf Ihr Buch. Ich finde, es ist eigentlich, kann es nur gut sein für beide Seiten. Also einmal für die Eltern, wenn sie weniger Stress haben, aber dann auch für die Kinder, dass sie ihre Räume eigentlich ja zurückkriegen, die ihnen eigentlich zustehen. Weil der Drang, schon beim Laufen die Welt zu erkunden, das bleibt ja, das wollen sie ja. Und ich finde das ein gutes Plädoyer und ich hoffe, es findet Anklang und wird gehört. Lieben Dank erstmal an Sie beide, dass Sie Zeit gehabt haben für das wichtige Thema. Grüße nach Berlin und, Herr Schneider, wo sind Sie? In Mainz oder wo war das nochmal?
Ich bin ja in Mainz.
In Mainz, ja. Liebe Grüße, also quer durch Deutschland. Danke für Ihre Zeit und euch ganz lieben Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Infos braucht von Frau Bellinger oder Herrn Schneider, findet ihr die in den Shownotes. Auch zum Buch gibt es Infos. Danke fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns über nette Kommentare oder Empfehlungen oder Sternchen. Wenn ihr Themenvorschläge habt, freue ich mich auch sehr gerne. Am besten über meine Internetseite oder über Insta. Und jetzt erstmal einen schönen Tag, einen schönen Abend, egal wo ihr uns hört. Und bitte niemals vergessen, vor allem ihr Mamas, ihr seid die wahren Superheldinnen. Bis bald.
Das war Mama La Papp, der Podcast von und mit Nicole Nötzel.